Willkommen bei den Two Cray Nights, eurem Warhammer-Podcast von Thomas Delenardi und Kai Schmidt. Begleitet uns heute wieder auf unserem Weg per Anhalter durch den großen Bruderkrieg. Guten Morgen, guten Tag oder einen schönen guten Abend wünschen wir euch und willkommen bei den Two Cray Nights. Heute nach längerer krankheitsbedingter Pause fliegen wir endlich wieder mit der Eisenstein bzw. warten mit der Eisenstein, wie es denn nun weitergeht. Mit uns fliegt, wie in jeder Woche, auch der Thomas. Guten Abend, Thomas.
Guten Abend, Kai.
Wie geht's dir? Was bewegt die Pfalz?
Ach Gott, mir geht's besser, ja. Also krank bin ich, glaube ich, nicht mehr. Ich habe nur wieder einen Beweis bekommen dafür, dass wir langsam wirklich alt werden.
Warum? Welche Krankheit hat dich ereilt?
Die Falleritis.
Und die Falleritis? Zwar,
ich nutze die Gelegenheit, dass wir ja ein Gerüst um unser Haus haben, um die Dachrinne sauber zu machen.
Wie oft bist du hoch und runter?
Sehr oft hoch und runter, weil es ja verschiedene Abschnitte sind.
Ja, stimmt. Ja.
In Höhenangst habe ich keine große, sagen wir es mal so, also das ging. Ich habe hinterm Haus angefangen, wo es am höchsten ist, und ganz vorne vor der Garage, wo es am niedrigsten ist, aufgehört. Mhm. Und da bin ich auf der letzten Stufe, also ungefähr einen Meter über dem Boden, ausgerutscht und runtergefallen.
Nee, oder?
Wollte mich dann noch festhalten mit der Hand und habe mir dabei so einen Nagel halb rausgerissen, weil ich abgerutscht bin. Das Steißbein ist ein bisschen blau. Ich hoffe, das hat keiner gesehen, weil ich glaube, es war echt lustig. So. Also wirklich aus dem Meter.
War es nass oder?
Ja, war nass. Genau. Aber sie kommen es halt irgendwann die Woche abbauen und ich dachte, ich muss die Gelegenheit nutzen, weil so oft hat man ja kein Gerüst ums Haus stehen.
Ja.
Ja.
Ich habe das tatsächlich auch gemacht, als wir das Gerüst jetzt hier stehen hatten. Bei mir wären es halt jetzt nur so 5 oder 6 Meter gewesen, das wäre nicht so gut gewesen. Aber ganz oben war auch so ein Netz drumherum, also da wäre ich nicht weit gefallen. Ja, nee, aber da hatte ich einen gesunden Respekt vor, als ich ganz oben stand, sagen wir es mal so.
Das auf jeden Fall, genau. Und ich habe nicht zu viel gewackelt.
Ja, aber es gibt auch einen Grund, warum die Berufsgenossenschaft halt sagt, nie alleine aufs Gerüst, immer nur zu zweit. Ja. Okay. Wäre jetzt noch was gewesen, wenn du jetzt noch einen Hals gebrochen hättest, ey.
Nee, um Gottes Willen. Ich glaube, hätte mir nicht verziehen. Die war mehr oder weniger dabei, aber die hat halt wirklich Höhenangst.
Okay.
Also
sie war da.
Nicht mehr
also,
okay.
Ja.
Naja, ein kleines Abenteuer.
So, dann bin ich für heute Abend auch bedient. Dann war's das mit den Two Cray Nights. Ich hoffe, hat euch Spaß gemacht. Ja. Nee, alles gut. Dann hätte ich gesagt, fangen wir doch an, ne, mit Kapitel 13, also eine Unglückszahl, guck mal. Als wären wir abergläubig.
Noch nicht, vielleicht kriegt uns das Buch ja noch dazu.
Nee, das schaffen wir nicht. Wie am Ende des letzten Kapitels angekündigt, sprengt der Garo und seine Mannschaft nun den Warp-Antrieb des Schiffs. Da haben wir die ganze Zeit schon drauf gewartet. Ja. Und das wird auch recht furios und bunt beschrieben. Die Eisenstein kann mit ihrem konventionellen Fusionsantrieb noch entkommen, während der zerstörte Warp-Antrieb den Raum zerreißt und den Warp freilegt. Dann wird beschrieben, was ich so interpretiere, als dass da eine Intelligenz ist, die im Warp auf das Signal reagiert und einen Weg zu diesem Signal sucht.
Sowas Ähnliches hatten wir vorher ja schon mal gehört. Nur da war es irgendwas Großes, Böses, was dann was zum Leben erweckt hat. Ich glaube, wir kommen nachher noch drauf, was diese Intelligenz sein soll. In dem Moment denke ich aber erstmal, okay, gut, der nächste Chaosgott oder was auch immer da schlummert, macht sich jetzt auf den Weg zu ihnen.
Also ja, so dachte ich auch. Ja, aber das, was nachher kommt, passt für mich nicht in diese Formulierung da rein.
Genau, finde ich auch unpassend. Also kommen wir noch drauf dann.
Der Garo ist Observatorium und atmet dort Dampfwölkchen, weil die auf der Eisenstein ist die Lebenserhaltung auf den mehreren Decks ausgefallen und es ist so ein bisschen raureif überall, es ist sehr kalt und Er hat so eine Art Manifest geschrieben. Er sagt, es ist ein Testament, aber es ist wohl eher so eine Art Logbuch, also eine Schilderung all dessen, was passiert ist, für den Fall, dass sie nicht überleben und andere quasi die Nachricht nach Terra bringen müssen. Und das zeigt er dann auch noch dem Gruß.
Also er ist nicht so ganz optimistisch, dass sie das Ganze schaffen, obwohl er ja sowas wie einen Glauben gefunden hat. Und der Gruß macht dann gleich mit dem Demotivieren weiter und sagt, ja, das ist zwar ganz schön, aber irgendwie erzählt es ja nur die halbe Geschichte. Das findet der Garo dann blöd, aber eigentlich hat er recht. Das gibt er dann auch zu, weil er kann ja nur bis jetzt quasi beschreiben und wie es weitergeht, das wissen sie nicht. Und dann sagt der alte Knacker dann, naja, hey, hat das der Heilige dann etwa nicht erzählt, wie es weitergeht? Deine Heilige, sagt er sogar. Was dann Garo natürlich direkt wieder wegdrückt und sagt, nee, das ist nicht meine. Das ist nur eine Frau, die Visionen hat. Und eine Kirche, sagt der Alte. Und diese Kirche, die er da jetzt auf der Eisenstein auch gesehen hat, da gehen sogar Astartes hin.
Ja, da hat so der Garo so ein bisschen den Stein des Anstoßes geliefert. Ne? Der hat die so ein bisschen legalisiert mit seinem Gespräch, was er da unten mit ihr geführt hat. Und das sorgt jetzt für regen Zulauf in der Kirche oder in der provisorischen Kirche, die jetzt eher so zum Kern hin im Schiff sich befindet, weil es dort noch kuschelig ist im Gegensatz zum Rest, weil, wie gesagt, keine Lebenserhaltung mehr. Der Gruß wirft dem Garo jetzt ja auch noch vor, dass er mit dem, ich schieß dir gleich ins Gesicht, Apothekarius Voyen, nicht so dolle umgegangen ist mit der Situation, weil das könnte ihm als Schwäche ausgelegt werden. Und der Garo versucht das so ein bisschen zu rechtfertigen als, naja, der hat ja nur Angst gehabt, aber eigentlich kristallisiert sich dann nachher heraus, dass er den Voyen einfach braucht, weil er den Decius ja noch am Leben hält, der ja da vor sich hin fault.
Nett ausgedrückt, ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass das mit der Angst auch ernst gemeint ist, weil die handeln teilweise schon aus Angst, auch wenn es ja Astartes sind, die keine Angst haben. Aber wir wissen ja inzwischen, dass das durchaus der Fall ist. Außerdem will er nicht, dass der Name Deskard für ein Synonym für Verrat und Verderbnis steht. Den Satz fand ich auch sehr witzig.
Ja, fand ich auch lustig. Ich denk mal, also, das kann er sich von der Backe schmieren.
Aber zumindest kann er behaupten, er ist nicht an Schuld. Also vermute ich jetzt mal. Und der Gruß guckt dann so ein bisschen betrübt an sich runter und denkt, na, ist ein bisschen zu spät bei mir. Um die Analogie dann zu den Lunar Wolves oder Sons of Horus zu ziehen. Weil die stehen jetzt ja leider für genau das.
Und der Gruß stellt ihm dafür, für seinen Wunsch ja auch noch etwas ungläubige Glückwünsche aus. Also der glaubt da jetzt zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr dran.
Ich muss sagen, dafür, dass der Gruß am Anfang so langweilig und als Witzfigur beschrieben wurde, wird er mal langsam sympathisch. Und dem und dem nächsten Kapitel noch mehr.
Ja, ich glaube, da haben der Letzte und der Autor hier, der Swallow, haben irgendwie Gefallen an dem gefunden.
Ist auch ein ganz netter Charakter, also von der Idee her. Zumindest so, wie er sich jetzt entwickelt hat. Vorher war er eigentlich witzlos.
Ja, vorher war das eine Witzfigur. Ja, die geriatrische Lächerlichkeit quasi dargeboten hat. Also, ja.
Ja.
Aber die schaffen es, also beide haben es jetzt eigentlich geschafft, ihn in ein besseres Licht zu rücken.
Ja, ja, ihn und seine alten oder antiquierten Ansichten, ne? Die ja durchaus helfen, dass er jetzt da ist, wo er ist.
Naja, wehrt sich ja auch noch so. Er ist ja ein bisschen so das Gegenstück zu Garo, der das ja dem Glauben ja auch letztendlich in Anführungszeichen verfällt.
Ja, das stimmt, ja. Na gut, Decius hast du eben genannt, zu dem kommen
genau.
Wir jetzt.
Da kommen wir auf die Krankenstation, denn der Garo bereitet sich gerade darauf vor, die Krankenstation zu betreten, also besser die Isolierstation zu betreten. Dazu zieht er einfach seine Rüstung an, denn die ist luftdicht und hermetisch abgeschlossen. Wir erinnern uns, der Krulgor hat dem Decius Gift und Infektion injiziert. Da in dieser Isolierstation sind auch Servitoren, die sind halt nicht geschützt, ne? Und die ganzen organischen Teile von diesen Servitoren faulen auch schon weg. Ist auch wieder sehr toll, wo diese Niederrangigkeit dieses Servitoren ja auch nochmal zur Schau gestellt wird. Mhm. Und der Decius sieht auch nicht gut aus. Er hat Wunden, die sich nicht schließen. Und er hat Schmerzen, also sehr starke Schmerzen. Und fragt Garo dann noch so halb im Delirium, was es denn noch alles soll, denn es könnte gut sein, dass sie so lange auch verschollen waren jetzt, dass niemand diese Warnung auch noch irgendwie etwas bringen wird, die erst nach Terra gebracht werden soll. Es könnte sein, dass sie 10.000 Jahre irgendwie verschollen waren, was ja auch nochmal dieses Ding aufgreift. Wenn du durch den Warp reist, weißt du halt nicht, wo du rauskommst, du weißt aber auch nicht, wann du rauskommst, ohne Navigator. Und was das, wo ich ja schon mal gesagt habe, wo ich mich wundere, dass die überhaupt irgendwo ankommen oder irgendwann ankommen. Mhm. Und der Garo hält aber an seinem Plan fest und ist halt weiterhin überzeugt, dass sie gerettet werden. Also diese Interaktion mit dem Decius war jetzt quasi nochmal so ein Prüfstand für den Garo oder für den Glauben von Garo, ne? Dass er das sich da jetzt richtig entschieden hat.
Also am Schluss verlässt er sich ja dann doch auf den Imperator oder setzt auf den Imperator, dass er sie alle beschützt. Obwohl der Decius da ja, wie du sagst, eine Prüfung ist. Also wird ja beschrieben, dass er da rumliegt wie jemand, der eine Woche lang schon tot ist. Und hätte er den auf dem Schlachtfeld gesehen, hätte er ihn halt genommen und verbrannt. So mit den anderen Leichen so nebenbei.
Wie nett.
Mhm. Naja, seine Hand zuckt ja anscheinend auch schon am Schwert. So nach dem Motto, den erlöse ich jetzt. Aber als der anfängt zu reden, will er ihn dann doch nicht erlösen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das nicht unbedingt motivierend ist. Aber der ist ja dann wieder bewusstlos und dann kann Garo auch wieder raus. Hoffentlich wirklich mit einer dichten Rüstung.
Ja, klar. Es wird ja auch alles abgeduscht und abgewaschen. Da hat er ja keinen Zweifel, dass es alles gut ist. Passt auch, ne? Also bisher ist auch alles cool. Und wir wissen nicht, dass da irgendwas anderes ist. Er wird außerhalb der ISO-Kammer auch direkt von dem Zendek abgefangen.
Der ist ganz aufgewühlt.
Ja, denn der erzählt ihm, dass es mehrere Warprisse gab und dass mehrere Schiffe auf Abfangkurs sind. Und er weiß aber nicht, ob es Freund oder Feind ist.
Naja gut, sie haben halt nicht so wirklich was an Sensoren an Bord. Also die sind auf dem Weg zu ihnen, ne? Und das kann aber alles sein, meint er.
Ja, können auch Orks sein, ne? Also wird alles passen. Und der Garo gibt jetzt den Befehl, bei der Kieler in der Kirche bewaffnet Stellung zu beziehen und zu warten, bis eventuelle Enterkommandos von wem auch immer auf dem Schiff eintreffen.
Also sie lassen sich quasi freiwillig entern und dann wird entschieden, was sie tun. Als ob sie groß eine andere Wahl hätten, aber vielleicht sagt er das auch nur, damit er es nachher darstellen kann und erklären kann, damit nicht alle irgendwie in Panik geraten, sondern doch, das war unser Plan.
Ja, wir haben auch keine großartige Wahl, ne? Ich meine, das Schiff ist Schrott, das bewegt sich nirgends mehr hin. Also es ist nur noch eingraben und hoffen. Die Eisenstein wird auch ziemlich schnell von dieser Flotte umschwirrt und da gibt's auch ein gigantisches Raumschiff, dessen Eigengravitation die Eisenstein schon an sich heranzieht. Und wir wissen aber immer noch nicht so genau, wer das ist. Ich habe mir an der Stelle so einen Space Hulk vorgestellt, weil das sind ja auch große, riesengroße Schrott beziehungsweise Überbleibsel von irgendwelchen Raumstationen oder so, die halt auch von Orks übernommen wurden zum Teil. Und sowas habe ich mir vorgestellt zuerst. Wird ja auch nachher nochmal dann drauf angespielt, denn der Hakur macht Meldung, dass die Flotte wohl imperial erscheint, ja? Was aber erstmal ja gar nichts heißt, weil die Verräter sind ja auch so gesehen erstmal imperial. Ne? Und dieses riesige Gebilde ist irgendwie so ein bisschen Ork-like, aber nicht so grob, ja, wie so Ork-Gebilde normalerweise sind. Und ich glaube, dass hier an der Stelle auch auf so einen Space Hulk eventuell halt referenziert wird.
Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. In dem Abschnitt vorher wird noch betont, dass die Eisenstein ja eigentlich wie so ein Müllhaufen aussieht, aber man immer noch den Namen Eisenstein gut lesen kann. Ich glaube, das ist nicht ganz unwichtig. Für Orks ist es wahrscheinlich unwichtig, aber das, was da immer jetzt vor ihnen ist, scheinen ja keine Orks zu sein, weil sie nicht direkt angreifen zumindest. Hm. Sie wissen es aber nicht, weil sie können auch irgendwie nicht mit denen in Vox-Kontakt treten, da ist einfach Funkstille.
Ne? Aber das Ganze kommt Garo ja irgendwie bekannt vor. Ne? Irgendwo ganz im hintersten Ecken von seinem Kopf klingelt irgendwas, aber er kann es nicht so richtig greifen.
Er ist aber jetzt auch nicht negativ eingestellt oder so, sondern er versucht jetzt gerade so seine Leute auch ein bisschen zu motivieren, indem er da rummarschiert und fühlt sich auch mit den normalen Menschen angeblich jetzt verbunden, nicht nur mit seinen eigenen Leuten, und schaut da auch jedem ins Gesicht und ja, wie in so einem Hollywood-Film, wo der Captain halt vor seiner Armee hin und her stolziert und motivierend.
Aber das Ganze reißt er ja mit dem Arsch ein, mit der Szene, dass er das dann plötzlich irgendwie doch erkennt und dann irgendwie doch noch zu den Waffen ruft, als dann auch schon im nächsten Augenblick halt dieses Enterkommando eintrifft.
Also, ja, das ist ja kein Gefühl, sondern sie sehen ja eine Energiespitze. Und die Signatur dieser Energiespitze, die erkennt er.
Ja, aber warum, wenn er die erkennt, warum verfällt er dann quasi schon fast in Panik und ruft zu den Waffen? Das macht ja gar keinen Sinn.
In dem Moment, in dem er die Signatur erkennt, erkennt er ja nur, irgendetwas beamt sich jetzt an Bord. Er erkennt ja nicht, dass das eine imperiale Signatur ist. Also so habe ich mir das erklärt. Und abgesehen davon, selbst wenn es eine imperiale wäre, die Sansephorus haben auch eine imperiale Signatur.
Ja, aber trotzdem fand ich das seltsam. Ja. Komisch beschrieben.
Ja, ich fand es schon nachvollziehbar. Es macht ja plopp und plötzlich steht da was im Kreis vor ihnen.
Und das ist was dir recht nahe steht. Von daher darfst du jetzt gerne erzählen, wer da aufgetaucht ist.
Das steht mir recht nahe. Ja, das so gesehen schon, genau. Also es tauchen Astartes mit Boltern auf und die fordern weniger nett alle anderen auf, hier ihre Waffen niederzulegen und sich erkennen zu geben. Und Garo hat anscheinend ein bisschen Mutperlen gegessen und kommt jetzt nach vorne und sagt, nee, das machen wir ganz sicher nicht, das ist mein Schiff, ihr gebt euch jetzt zu erkennen. Und dann löst sich dieser Kreis und dann kommt so eine Gestalt mit goldgelber Rüstung auf ihn zu. Und relativ schnell erkennt er dann, dass die Mutperlen doch nicht so stark waren und kriegt dann wieder Ehrfurcht und Angst, weil er erkennt, dass der Rogel Dorn vor ihm steht, also der Primarch der Imperial Fists. Und der wird ja eh immer beschrieben als so ein wandelnder Stein, vor allem was die Mimik und die Empathie und so weiter angeht. Und tatsächlich stellt sich Rogel Dorn dann ganz nett oder sanft, wie es hier heißt, vor und bittet um Erlaubnis, an Bord zu kommen.
Sehr höflich, der Gute.
Ja, ja, noch ist er das, genau.
Ja, der Vater der 7. Legion, ne? Der Imperial Fists, den kennen wir ja schon. Da kam auch im Buch 2 ja auch schon vor. Und da kommen wir gleich nochmal drauf, das ist ganz witzig. Und so gesehen ja auch der Vater der Black Templar, also der zweiten Gründung aus den Imperial Fists.
Genau.
Interessanterweise auch zu dem Zeitpunkt schon eine flottenbasierte Legion, was die Black Templar ja auch bleiben.
Ja, das fand ich auch spannend. Ich müsste mal nachlesen, ob die anderen Orden der zweiten Gründung auch flottenbasiert bleiben. Ich weiß
die aus den Imperial Fists rausfallen, meinst du?
Genau, da sind ja noch 2, 3 andere Orden, nicht nur die Black Templar.
Ein paar
mehr. Ja, genau, also zuerst sind es mal 2, 3 und dann werden es noch viel mehr, genau. Aber ich weiß jetzt nicht, ob die Heimatwelten haben oder nicht.
Also es wird, bei den Imperial Fists wird auch zum Beispiel Terra und vielleicht den Planeten, wo der Rogel Dorn gelandet ist, schon vergessen. Wie hieß er? Irgendwas mit I.
Mhm.
Naja, wurscht. Die werden als Heimatwelten quasi genannt, aber
ja, okay.
Die sind wohl letztendlich halt nur auf der Flotte beheimatet. Damit ist dann Kapitel 13 vorbei.
Und Teil 2 des Buchs.
Ja, wir starten mit Teil 3 des Buchs mit Kapitel 14. Ist gar nicht mehr so viel.
Mhm.
Haben wir ein 2/3 haben wir schon hinter uns.
Stimmt, ja.
Der Rogel Dorn ist jetzt sehr gründlich, denn er befiehlt, dass die Eisenstern mit 4 Atomsprengköpfen durch Torpedobeschuss zerstört werden soll. So ein bisschen Overkill, aber die beschriebene Verderbnis auf dem Schiff soll dann letztendlich ausgelöscht werden. Und da schießt man dann schon mal mit 3 Sprengköpfen mehr, als notwendig wären. Hm?
Ja, er hat wahrscheinlich genau ausgerechnet, was er tun muss, damit auch kein Atom mehr übrig bleibt.
Die Eisenstern verglüht und wir haben das dem Buch namensgebende Schiff eigentlich kaum gekannt. Das ist seltsam. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass wir das Schiff halt bis nach Terra begleiten, aber das ist jetzt weg.
Naja, es fliegt halt nur noch so ein Messingschild mit, das der Karian in der Hand hat. Vielleicht ist das dann die Eisenstein. Aber wir erfahren in dem Abschnitt noch, dass wir uns auf der Phalanx befinden. Mhm. Das ist wohl dieser riesige, hier steht sogar Planetoid. Das aber gleichzeitig anscheinend so das Flaggschiff von Rogeldorn ist.
Also Sie wissen nicht genau, es wird später beschrieben, ob das mal irgendwie ein Mond war oder irgendwie ein Asteroid, der irgendwo rumfliegt. Aber das da erklärt sich auch so ein bisschen die Eigengravitation, die eben beschrieben wurde.
Ja, genau.
Natürlich wurde die Besatzung der Eisenstein nicht mitverdampft. Die wurden vorher auf die Phalanx evakuiert. Und der Garo bereut jetzt so ein bisschen, das Schiff verloren zu haben. So als hätte er selbst es verraten, da es ihnen ja so gute Dienste geleistet hat. Und der Gruß hat in der Zwischenzeit anscheinend irgendwo einen Lackierer gefunden, denn seine Rüstung ist jetzt wieder weiß, wie von den Luna Wolves. Ich weiß nicht, wie der das so schnell geschafft hat. Aber also er ist nicht mehr grün, er ist jetzt wieder weiß und fühlt sich jetzt wieder wohl.
Ja, irgendwie habe ich so eine Szene im Kopf, wo er quasi abends von der Arbeit kommt und bevor er auf die Couch springt, noch schnell die bequemen Klamotten anzieht. Und so fühlt er sich wahrscheinlich jetzt auch.
Ja.
Also.
Ja. So die Pantoffeln drunter.
Mhm. Genau. Also Groß würde noch gerne wissen, was denn jetzt aus Karia und der Mannschaft wird. Und da kriegen sie halt von Sigismund, das ist der erste Captain von Rogeldorn, die Antwort, dass die schon einen anderen Job finden, weil gute Leute brauchen sie immer. Beispielsweise könnte der Karia ja ein Ausbilder werden, worauf dann Garo einwirft, das ist ein guter Captain, den kannst du jetzt nicht zum Ausbilder nutzen, der muss was in Anführungszeichen Sinnvolles zu tun bekommen. Und dann mischt sich dann Dorn auch ein und sagt, ja, das behalte ich mal im Hinterkopf.
Das ist aber schon so das erste Widerwort so ein bisschen. Ne? So eine Foreshadowing zu dem, was nachher passiert. Aber ganz kurz nochmal, weil wir haben jetzt gerade nochmal einen Namen gehört. Das ist ein Charakter, dessen Name recht weit trägt. Denn der ist erster Captain von Dorn, also von den Imperial Fists, also der Sigismund, und ist ja auch quasi der Gründervater der Black Templar. Ne?
Genau.
Ich meine, die tragen ja alle schwarz-weiß, weil er ja hier schwarz-weiß trägt. Ne? Also die erste Kompanie der Imperial Fists ist quasi so das Abziehbild dessen, was die Black Templar nachher auch weitertragen.
Das wird jetzt hier nicht genannt und noch nicht beschrieben, aber die hießen schon Schwertbrüder, diese Kompanie.
Ah ja.
Ja. Guckst ich habe da mal so einen eventuell mehrstündigen Podcast auf YouTube gehört, wo es nur darum ging, wie die gegründet wurden.
Eventuell mehrstündig.
Ja, immer so beim Laufen abends. Ist, ja, doch, war gut. Und am Anfang ist noch nicht schwarz-weiß, da ist immer noch Gold drin in der Rüstung. Das mit dem komplett schwarz und so, das kommt erst später. Aber genau, das ist auch jemand, den wir schon kennengelernt haben, wie du erzählt hast, weil der war mal mit auf der Geisterrachzucht, ne?
War er da auch schon dabei, das wusste ich jetzt nicht mehr.
Ja, der hat halt die Scherze, die die anderen gemacht haben, insbesondere Torgadon und Logan, nicht verstanden.
Ach, so der langsam, war das. Ja, okay.
Genau, so langsam kriegen wir auch raus, warum.
Ja, der Charakter an für sich hatte ich noch im Kopf, aber dass der Sigismund war, das wusste ich nicht mehr. Aber lass uns mal kurz an Buch 2 zurückdenken. Da hat sich der Rogeldorn damals ja vom Horus verabschiedet, da er nach Terra zurückkehren soll, um dort die Befestigungsanlagen zu stärken und auszubauen. Mhm. Also eine prätorianische Aegis, das ist so ein zusammengewürfelter Begriff aus Prätorianer, also eine Elitewache des Römischen Reichs, und der Aegis, dem Schild der griechischen Götter Zeus und Athene. Also der Begriff selber macht keinen Sinn, also das ist so irgendwie zusammengewürfelt.
Man hat aber direkt was im Kopf, oder?
Ich nicht, ich muss es googeln tatsächlich, weil was will er denn? Aber es sind ja auch ein paar 10.000 Jahre dazwischen, ne? Also
ja.
Kann man sich ja mal irren. Ne? Also wir hatten das ja auch ja mit dem deutschen Dialekt. Ne? Also
Das Deutsche, genau.
Genau. Also nun erfahren wir, dass die Imperial Fists immer noch nach Terra unterwegs sind.
Ja gut.
Wo ich laut lachen musste.
Irgendwie muss das Ganze ja zusammenpassen.
Ja, also wir haben bisher den Weg nicht gefunden, beziehungsweise wurden aufgehalten. Das kriegen wir auch noch so ein bisschen erklärt, denn anscheinend ist unterwegs was passiert und das sind die Warp-Stürme, die halt toben, seit Horus und Delphos in Anführungszeichen gerettet wurde. Und diese Stürme hatten die Imperial Fists im Warp wohl umschlossen und nur durch das von Garu platzierte Leuchtfeuer konnten sie halt daraus entkommen.
Genau.
Ich nehme mal an, dass das das ist, worauf sich das eben am Anfang bezogen hat.
Ja.
Aber
genau.
Diese Umschreibung mit dieser Intelligenz, ich weiß nicht, ob da...
Also mit der Intelligenz kann ja schlussendlich entweder nur Rogeldorn selbst gemeint sein oder der exzellente Navigator, der da irgendwie mit dem Warp so ein bisschen verbunden ist. Ja, aber das wäre mir dann schon zu viel. Also Rogeldorn war das, was ich am ehesten ansehe, aber ich finde dann auch die Beschreibung sehr unpassend, weil das, was da vorher mal mit Pestilenz und Böse beschrieben wurde, war ein Gott. Und Rogeldorn ist... Naja, maximal der Sohn eines Gottes, falls der Imperator wirklich ein Gott sein sollte. Also, das ist eine falsche Ebene, finde ich, irgendwie gefühlt.
Ja, es passt irgendwie nicht, für mich passt es irgendwie auch nicht zusammen.
Ja.
Aber jetzt wird's nochmal lustig.
Naja, gut, genau. Also, Rogeldorn stellt sich jetzt nicht gerade als nett raus. Ich meine, er ist auch nicht böse, er ist eher so neutral, würde ich sagen. Und erzählt, ja gut, durch diesen Stoß habt ihr quasi diesen Warpsturm oder diese Sturmbarriere ein bisschen aufgebrochen, deshalb konnten wir gehen. Also stehen wir an eurer Schuld. Aber wir haben ja eure Besatzung gerettet, also sind wir wieder gleich. Alles gut.
Ja, ja. Hm? Also diese Frechheit, quasi das Schicksal der ganzen Legion gegen 70 Hansel auf dem Schiff gleichzusetzen, das ist, naja, ne, aber ja. Man gibt dem Primarchen noch keine Widerworte, ne?
Noch nicht, nee. Kommt auch noch, aber er weiß ja noch nicht, dass es um das Schicksal von allen geht.
Ja, aber guck mal, der Garo bedankt sich auch artig, ne? Ja, danke, danke, großer Meister.
Ja, es wird ja schon vorher auch mehrfach beschrieben, dass auch der Dorn wohl irgendwie so eine Aura oder irgendwas ausstrahlt, was Garo schon fast Angst macht. Also das, was immer als Ehrfurcht beschrieben wird, was aber dafür sorgt, dass er anfängt zu stottern anscheinend. Das, bei Horus war das ja wohl auch und bei Mortarion auch. Also scheint das so ein Ding von den Primarchen zu sein. Charisma 17 oder so.
Jetzt fragt der Dorn ja auch, was denn überhaupt passiert ist und warum das Schiff so zerschossen war und warum er auf der Medikay-Station einen Astartes liegen hat, der voller Krankheiten ist, die seine besten Medizinen überfordern.
Ja.
Und dann fängt der Garo an zu erzählen und als er dann zu der Stelle kommt, dass Horus der Drahtzieher allen Verrats sei, wird der Dorn so wütend, dass er dem Garo so hart ins Gesicht schlägt, dass der mal über den Boden rutscht.
Mhm. Und damit kämpfen muss, das Bewusstsein zu behalten. Und zwar so schnell, dass er eigentlich gar nicht mitkriegt, was los ist. Fand ich auch interessant, dass da so ein, ich weiß nicht, Astartes sind 3 Meter groß, wie groß sind die Primarchen dann? 4, 5?
4? Ja, gegeben. Ja. Kann sein. Vor allem in voller Rüstung, in voller Kampfrüstung. Ne?
Genau, genau. Also der sehr beherrschte Mensch aus Stein, wie er manchmal beschrieben wird, ist da mal kurz ausgerastet. Aber so schnell, dass es keiner mitbekommen hat.
Er lässt halt überhaupt keinen geringsten Zweifel aufkommen, dass er das für total unwahrscheinlich hält, was der Garo ihm da gerade erzählt hat.
Ja gut, man muss dazu sagen, er hat vorher gesagt, Garo soll die Wahrheit erzählen und zwar die volle Wahrheit. Er weiß ja nicht, dass Garo das dann auch sehr wörtlich nimmt, aber eigentlich erwartet das, also er erwartet es ja von seinen eigenen Leuten auch. Und selbst Kruus hat sich ja schon bereit gemacht, ständig zu ergänzen und konnte halt außer ab und zu mal den Kopf zu nicken auch nichts sagen. Also war Garo wohl schon wirklich sehr ausführlich.
Ja, aber das Ganze geht ja noch weiter, ne? Ich meine, es geht ja nicht nur darum, dass der Rogeldorn jetzt ausgerastet ist. Die umstehenden Imperial Fists achten ja auch drauf, ne, dass die beiden halt glaubwürdig sind und halt kein Zeichen des Verrats zeigen, was dann ja auch nochmal so ein bisschen auf die Spitze getrieben wird, als der Dorn dem Garo ins Gesicht geschlagen hat, dass der Kruus intervenieren will, ne, und dann sagen will, nee, ist alles cool, und dann legen die Imperial Fists ja auch schon auf den Kruus an.
Ja, aber das finde ich cool, wie er das macht. Also der Dorn haut Garo ja um und sagt dann, diesem Fantasiegebilde will er nicht länger zuhören. Und der Kruus kommt dann hin und sagt, musst du aber. Was Dorn da überhaupt nicht cool findet, weil der sagt dann noch, wie du wagst es, mir was zu befehlen, du Relikt aus vergangenen Jahrhunderten. Und die Antwort ist, ja, das tue ich. Also da finde ich den Kurs schon ganz cool. Aber er sagt ja auch, ne? Ja, genau. Weil er sagt, wenn das alles wirklich so wertlos und sinnlos wäre, wie du gerade behauptest, dann hättest du Garol jetzt umgebracht und dich nicht zurückgehalten. Sprich, der weiß, was für eine Kraft da eigentlich schlummert und weiß auch, dass der Dorn wahrscheinlich gerade innerlich mit sich selbst kämpft.
Und schafft es dann dadurch auch, dass der Rogel Dorn einfach weiter zuhört, ne? Und auch nach weiteren Ausführungen und selbst nach einer Bekräftigung von Lokens Charakter, der in der Erzählung auch vorkommt, durch den Siegesmund, glaubt der Dorn Garo nicht und möchte ihn seinen Brüdern, also Horus und Konsorten, übergeben, damit die ihm die verräterischen Arme und Beine ausreißen können.
Ja, nachdem Garo erzählt hat, dass er weiß, wie schwierig das ist, das Ganze jetzt zu akzeptieren. Und Dorn schon gleich meint, nee, mit schwierig hat das da gar nichts zu tun.
Und dann treibt der Garo halt noch weiter auf die Spitze, indem er den Primarchen fragt, ob er denn blind sei. Also blind, ob der Bewunderung und des Respekts gegenüber Horus. Und das bringt dann den berühmten Tropfen, der den Primarchen zum Überlaufen bringt. Und Rogel Dorn will Garo jetzt mit dem Kettenschwert hinrichten.
Genau, die Idee mit dem Brüder vorwerfen ist doof, machen wir jetzt direkt. Und in dem Moment kommt dann natürlich eine Frauenstimme von hinten und schafft's, warum auch immer, ihn zumindest mal von der Tat kurzfristig abzuhalten.
Und das ist natürlich keine geringere als die Kila. Ja? Und die hat halt überhaupt keinen Schiss, ne, und tritt vor Dorn hin und bestätigt Garos Worte, dass er blind sei. Also bringt ihn jetzt quasi dann nochmal mehr, versucht ihn nochmal mehr quasi aus der Fassung zu bringen. Mhm. Und wenn er einen Mann dafür töten möchte, dass er ihm die Wahrheit sagt, ist er halt blind, sagt sie. Und die Masadi Oliton und der Sindemann sind auch dabei. Und die Masadi hat, denke ich, mitunter Angst um ihr Leben.
Ja, die verkauert sich so ein bisschen im Sindemann und kann da nicht zuschauen. Zumal die Kila sagt dann noch, du kannst dich ruhig der Wahrheit stellen, du musst keine Angst haben. Woraufhin Donner erstmal schreit, ich bin die Faust des Imperators, ich bin die Furcht, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Also der ist schon wirklich also vorm Explodieren, würde ich sagen.
Ja, aber guck mal, das ist der Dorn steht jetzt quasi am Rand.
Ja.
Der spielt jetzt gerade momentan nur die zweite Geige und spricht quasi eigentlich momentan mit sich selbst, weil die Kila gerade so ihre eigene Agenda verfolgt, was sie jetzt auch knallhart durchzieht.
Ich wollte gerade sagen, er lässt es ja auch zu. Also,
ja, hat ja keine Wahl.
Sie macht's gut. Ja.
Und die Kila sagt, sie kann Beweise vorbringen und schickt jetzt die Mersadi zum Holoprojektor. Also zum Hololithen und lässt sie da quasi anschließen. Also die schließt quasi die Kopffestplatte, die Spulen jetzt an diesen Holoprojektor an. Und denn das, was da gezeigt wird, kann wohl nicht verändert werden. Ja? Mhm. Und das ist alles authentisch, was da ist, weil das ist das, was sie mit ihren eigenen Augen gesehen hat. Und es gab bei Deep Space Nine gab es mal so ein optolytisches Datenstäbchen, so von den Cardassianern, so extra ein Datenstäbchen, das super wichtige Sachen aufzeichnen kann, die dann unveränderlich sind und zwar quasi als Original dadurch schon definiert sind. Und so stelle ich mir das hier auch vor. Das wird in diesen Spulen gespeichert und dann ist das authentisch und alle wissen, dass das so ist.
Das müssen sie aber auch betonen, weil es gibt ja genug Black Mirror und andere Serien, in denen dann Leute durch das, was sie sehen, das auch aufnehmen, aber das natürlich manipulierbar ist. Also ja, anscheinend ist es ja nicht so, aber das Thema Technologie und was geht nicht, ist ja eh ein dehnbarer Begriff in diesem Universum.
Ja.
Ja, also die gucken sich das Ganze an. Sigismund wird ein bisschen grau um die Nase und ist entsetzt von dem, was Horus da von sich gibt. Und dann sehen sie ein, dass der Garo wohl tatsächlich die Wahrheit gesprochen hat, was schlussendlich dazu führt, dass der Dorn sein Schwert auch nochmal zurücksteckt und sagt, ja, ist gut. Ich habe genug gesehen. Also er will es auch gar nicht erst zu Ende sehen. Er hat sie erzählt bekommen und weiß vermutlich, wie der Rest dann aussieht.
Also es wurde ihnen ja auch die Szene gezeigt, wo die ganzen Memoratoren ja auch zusammengetrieben wurden wie Vieh, wo der Horus ja dann auch quasi gezeigt hat, der wollte den Krieg sehen, das ist der Krieg, wo ja auch dieses Bombardement ja dann auch gezeigt wurde, bevor alle Memoratoren dann niedergeschossen wurden. Und Da wurde es dem Sigismund dann ein bisschen anders. Genau.
Da wird ja auch beschrieben, dass Horus, so wie er sich da gibt, Gefallen an der ganzen Sache findet, was so nicht ganz typisch für einen Primarchen ist.
Der Dorn ist jetzt pro Garo, also jetzt auch Anti-Horus, also scheint zumindest mal so zu sein.
Entschuldigt sich sogar kurz oder so halbwegs bei Garo.
Mhm.
Oh, die Beine umgebracht, tut mir leid.
Dafür, dass er einen schönen Bluterguss ins Gesicht gezimmert hat, was auch so beschrieben wurde.
Mhm.
Und er zieht sich jetzt zurück und muss jetzt überlegen und der Sigismund hat jetzt das Kommando und dann endet die Szene erstmal.
Ja, das eine Sache habe ich natürlich noch aufgeschrieben. Die Kieler steht da und weint genau eine Träne. Garo will wissen, wie, warum, was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Und da sagt sie nur, naja, ich weine für Dorn, weil der kann nicht weinen. Und wir haben ja gerade einem Bruder sein Herz gebrochen, das nie mehr repariert werden kann.
Ja, war mir zu pathetisch.
Finde ich aber cool, das streuen sie ja öfter ein. Also zu dem Charakter von Kila passt es.
Ja, Dorn überlegt recht lange, und alle sind erstmal jetzt, naja, einen Tag ist es, glaube ich, so anderthalb Tage jetzt. Und alle anderen sind jetzt erstmal in ihren Quartieren, also speziell die Leute, die halt von der Eisenstein kamen und sind in der Phalanx untergebracht. Nur der Garo wandert jetzt umher und geht Kila besuchen, mehr unabsichtlich als absichtlich kommt er irgendwie an ihrem Quartier vorbei. Was da gesagt wird, kannst du, wenn du möchtest, nachher noch ergänzen. Das fand ich aber gar nicht so wichtig. Nur das Ergebnis, dass Garo noch einen Schritt tiefer in seinen Glauben findet und seine Bestimmung, die ihm der Caleb, sein Diener, prophezeit hat, die er da annimmt und die Bestimmung, dem göttlichen Imperator zu dienen.
Ja, ich habe tatsächlich an der Stelle auch nicht viel mehr aufgeschrieben. Weil ich mir dachte, gut, das hatten wir ja schon mal. Also er läuft da durch die Phalanx, die wird dann so ein bisschen beschrieben wie eine Kathedrale. Das finde ich nochmal passend zu den Templern von später.
Und da wird in den Stein gehauen. Ne?
Also ja, genau, in den Stein gehauen, genau. Also Planet, Gebirge, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es da so ganz viele Ebenen, in denen dann auch Einsatzbedingungen nachgebildet werden, in denen die quasi ständig am Trainieren sind. Also die machen anscheinend nichts anderes. Also ab und zu mal essen, schlafen können sie ja auch nicht, vor allem Garo nicht. Das ist ja der Grund, warum er rumläuft. Und die Kila weiß natürlich schon, warum auch immer, dass er zu ihr kommt. Und bevor er quasi anklopfen kann, macht sie schon die Tür auf und fragt, ob er eine Tasse Tee will. Das habe ich mir auch gut vorgestellt. Ja, die nimmt er dann auch und der schmeckt auch gar nicht so schlecht. Und dann fängt er wieder an zu reden und zu reden, wird immer schneller und verliert sich wieder und denkt, ah, ist alles Kacke. Aber das, was der Imperator da so erzählt und dass er uns beschützt und so, scheint ja irgendwie doch zu stimmen. Und wenn das wirklich alles so ist und alles so gesteuert, was soll das denn sonst sein, wenn kein Gott? Und dann fängt die Kieler schon wieder an zu weinen, aber diesmal, weil sie so happy ist, weil er jetzt endlich erkannt hat, was los ist. Und dann endet der Abschnitt auch.
Dass die Astartes aber nicht schlafen, sagte er von sich selbst, dass es ein weit verbreiteter Irrtum sei. Genau. Denn sie können wohl ihre inneren Organe in den Standby-Modus fahren und dann trotzdem ihre Umgebung noch wahrnehmen.
Ist das das, was er beschreiben will, als Schlafen? Oder ist das nur das, was andere denken, was nicht schlafen ist? Und wirklich können sie halt unabhängig davon noch schlafen, theoretisch?
Ja, also wie gesagt, die können das wohl, aber das ist wohl eher so ein Standby-Modus, stelle ich mir eben lustig vor. Nach der Szene mit der am Schluss weinenden Kieler gehen wir dann mit Garo und Cruz ins Kommandozentrum der Phalanx, denn dort werden sie einbestellt. Es ist ein Treffen mit weiteren Captains der Imperial Fists und der Sigismund ist auch da und die Kunde über die Häresie wurde schon an alle überbracht, also die wissen alle schon Bescheid. Und dann betritt der Dorn in einer einfachen Robe den Raum und marschiert da mal in die Mitte rein.
Und bis dahin fühlt sich Garo eigentlich gar nicht so wohl, weil ihn das Ganze sehr an Lupercals Hof erinnert. Aber der Dorn ist dann ja wieder Dorn und erklärt relativ schnell, was er jetzt entschieden hat. Und was sie tun müssen, dass ja eigentlich klar ist, was sie tun müssen. und einer seiner Männer, die auch irgendwie namentlich genannt werden, aber ich weiß nicht, wie wichtig das ist. Also Efrid, Pollux, Jonal, Tyr und Sigismund. Einer sagt dann, ja, aber wenn das jetzt alles wirklich stimmt, dann müssen wir da auch wirklich was tun. Und Rogel Dorn sagt dann, ja, machen wir auch. Also er selbst mit der Phalanx und der Kompanie, ich glaube, das ist nicht die erste Kompanie, sondern seine Leibwache, fliegen weiter nach Terra, weil der Imperator muss schlussendlich entscheiden, was mit Horus passieren soll in dem ganzen Verrat. Und Sigismund, der schon wieder grau in die Nase ist, soll mit dem Rest der Flotte in das Istvan-System fliegen und mal schauen, was da so passiert.
Ja, und für den Fall, dass der Horus sich wirklich losgesagt hat, gilt dann die Nachricht an den Kriegsherrn, dass Rogel Dorn ihn zur Rechenschaft ziehen wird.
Der Bruder kommt. Tada.
Und damit endet das Kapitel. Also die teilen sich es auf. Ein Teil geht nach Terra, ein Teil geht zurück nach Istvan. Und schauen wir mal, wo die Reise weiter hingeht. Ne? Aber da hatten wir es auch mal wieder in dem Kapitel. Ne? Da sind doch die so menschlichen Reaktionen dieser Halbgötter, also der Supermensch mit seinen Superemotionen. Ne?
Ja, auch deshalb habe ich ja aufgeschrieben, dass der laut Kehler nicht weinen kann, weil das ist dann aber anscheinend das Einzige, was er nicht kann, weil der Rest kommt ja doch irgendwie ein bisschen raus aus ihm.
Stell dir mal vor, der könnte heulen, was da Sturzbücher rauskämen.
Ja, stimmt. Er trinkt dann sein eigenes Quartier.
So ein japanischer Manga- oder Anime-Style, wo dann so die Flüsse in Regenbogen nach oben aus den Augen quasi raustränen.
Mein doofer Bruder hat uns verraten. Wie kann der das nur machen?
Naja. So auf dem Boden sitzend und mit den Beinen und den Armen auf den Boden schlagen.
Es wird ja schon mehrfach auch beschrieben, wie kalt und berechenbar die angeblich sind. Aber das ja, ist halt wahrscheinlich ein Gendefekt. Mehr können sie nicht, weil sie wurden ja so gebaut. Ich fand's trotzdem cool. Also sowohl das Kapitel jetzt als auch das davor. Weil es, ja. Ich weiß nicht, vom Stil her finde ich, ist einfach das Buch insgesamt interessanter oder amüsanter oder besser zu lesen als vorher.
Also die Imperial Fists, wie sie hier beschrieben werden, das sind so irgendwie die Astartes, wie ich es mir halt vorgestellt habe auch. Ne? Stoisch und nix Emotion.
Genau. Mm-mm. Effizient. Die imperiale Wahrheit gilt und sonst nix. So, ja, genau, das passt.
Das dreht sich ja nochmal so ein bisschen, aber
ja.
Wir werden es sehen. Okay, hast du noch was zu ergänzen?
Nee.
Dann war es das für heute. Seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn wir entweder nach Terra oder zurück nach Istvan fliegen. Keine Ahnung, vielleicht teilen sich hier auch die Handlungsstränge und wir werden beides erleben. So viele Kapitel sind es nicht mehr, aber einen der beiden Handlungsstränge werden wir verfolgen. Wir werden es sehen. Und bis dahin, gute Nacht, Thomas.
Gute Nacht, Kai. Race man!